Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Beweggründe, dem Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Heute haben wir Afghanistan-Expertin Marzia Ahmadi zu Gast. Sie selbst musste vor einigen Jahren aus Afghanistan fliehen. Mittlerweile lebt sie in Deutschland und arbeitet für den Flüchtlingsrat in Kiel. Wir sprechen über ihre eigene Fluchtgeschichte, die gegenwärtige Situation der Frauen im Taliban-kontrollierten Afghanistan und welche Hoffnungen und Sorgen sie für die Zukunft der Frauen dort hat.
Herzlich willkommen, Marzia Ahmadi. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast Beweggründe der UNO-Flüchtlingshilfe sind. Sie haben zwei ganz besondere Besonderheiten mitgebracht. Nämlich zum einen haben Sie eine eigene Fluchtgeschichte. Sie sind von Afghanistan bis nach Deutschland gekommen. Und zum anderen, jetzt im achten Jahr in Deutschland, engagieren Sie sich für Geflüchtete im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. Wir sind glücklich, dass Sie heute bei uns sind, weil es natürlich viel, viel besser ist, mit Menschen zu sprechen, die Fluchtgeschichte haben, als über sie zu sprechen. Und deswegen ganz herzlich willkommen und danke, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank, Herr Bauer, für diese Gelegenheit. Es freut mich sehr, dass auch ich in dieser Sendung bin und ein Teil von Ihrem Podcast.
Wunderbar. Ja, vielen Dank. Dann legen wir los. Und Herr Runsroth-Bauer hat es ja gerade angesprochen, deshalb würde ich das gerne auch direkt aufgreifen und nachfragen nach Ihrer persönlichen Geschichte. Vielleicht können Sie uns diese da also einen Einblick geben, uns diese ein bisschen skizzieren.
Bei meiner Geschichte, es geht um zweiseitige Geschichte. Einerseits war meine Familie, andererseits auch, wo ich gearbeitet hatte. Bei Familie sollte ich sagen, ich bin in einer sehr intelligenten Familie aufgewachsen bin. Mein Papa hat 4 Söhne und ein Mädchen und sagte immer zu mir, du als Mädchen solltest du dich mehr engagieren, mehr entwickeln als die Söhne. Weil die Männer können sich irgendwo in der Gesellschaft integrieren und auch können leichte Leben haben, wenn sie sich wollen. Aber für die Frauen ist die Situation sehr schlecht. Und wenn du jetzt nicht lernst, wie du dich später verhältst, dann wird alles schlimmer. Du solltest immer leiden. Deswegen hat mich immer motiviert, zu studieren, zu lernen, reisen und alles Mögliche. Und das war sehr hilfreich. Ich bin jetzt hier und mache auch weiter. Aber wo meine Geschichte in der Arbeitsstelle geht, war alles andersrum. Die Männer unter mir waren alles andere Ansicht als mein Papa. Und sie sagten, eine Frau sollte zu Hause bleiben. Wieso bist du hier bei uns? Und als sie sahen, eine Frau kann auch so stark sein wie ihnen, dann sie waren neidisch. Sie wollten nicht mehr.
Es war ein Problem für Sie. Ihre Rolle wurde in Frage gestellt von dem gleichen Geschlecht, dem gleichwertigen Geschlecht. Und das ist ja eine Herausforderung. Ihr Vater war also sehr weitsichtig, was auch seine Tochter betraf. Und ich glaube, das wünscht man sich, so einen Vater wünscht man sich für alle Väter, die Töchter haben, die ihnen sagen, du musst dich engagieren. Wo haben Sie denn gearbeitet in Afghanistan?
In zwei verschiedene Bereiche. Erstmal als Afghanistan im 2021 befreit wurde von Taliban, musste ich nach der Anweisung meines Vaters Hebamme studieren und im Krankenhaus tätig zu werden. Das habe ich auch gemacht und jahrelang im Krankenhaus bei Geburt der Mutter geholfen habe. Aber irgendwann habe ich gesehen, ja, hier stimmt etwas nicht. Die Frauenrechte hier ist so niedrig, die Frauen bekommen ihre Rechte überhaupt nicht, sogar die gesundheitlichen Rechte, dass alle Menschen überall egal welche Geschlechter sie haben, müssen sie das auch bekommen. Aber die Frauen waren immer unter Druck. Dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, es stimmt hier etwas nicht, ich will mehr machen. Und dann sagte er, okay, dann wahrscheinlich ist Politik eine richtige Entscheidung. Wenn du kannst, dann bitte, hier ist die Seele, du kannst auch reinspringen und weiter studieren. Und das habe ich auch gemacht, habe ich Politik studiert und dann weiter in eine ämtliche Behörde in Afghanistan, in meiner Heimatstadt Herat, gearbeitet.
Und wie würden Sie uns denn Ihren Weg nach Deutschland beschreiben? Also wann sind Sie nach Deutschland gekommen und wie war dieser Weg hierher bis heute?
Fast Ende 2015 bin ich nach Deutschland gekommen. Der Weg für sich war sehr anstrengend, aber immerhin konnte man auch durchhalten, weil man hat ein Ziel im Kopf. Irgendwo gehe ich, wo die Rechte gleich sind und bin ich auch ein Mensch wie alle anderen und kann, was ich weiß.
Gleich für alle Menschen, ja.
Ja, weil bis dahin habe ich nur erlebt, wenn du mit einer bestimmten Gruppe etwas, wenn sie sagen, du auch tust, dann bist du auch in der Mitte. Aber wenn du sagst, okay, meine Weltanschauung oder was ich denke, ist anders, dann sie akzeptieren das nicht. Sie verstehen diesen Unterschied überhaupt nicht. Du musst mitmachen. Zum Beispiel, du musst auch gegen Frauen kämpfen, nicht vor ihnen. Oder du musst etwas anderes auch machen, das fast unmenschlich ist.
Aber Sie sind alleine nach Deutschland gekommen, ohne Ihre Familie. Ihre Familie ist, oder zum größten Teil, noch in Afghanistan, in der Heimat?
Meine Familie, meine Kernfamilie, wie Bruder und meine Eltern geht, nein, sie sind immer noch in Afghanistan. Aber ich bin mit meinem Verlobter nach Deutschland gereist und ja, wir waren zu zweit hier. Jetzt mittlerweile haben wir eine kleine Familie, zu dritt.
Und Sie sind hier angekommen und haben sich aufgenommen gefühlt und gespürt, dass dieses gleiche Verhältnis zwischen Männern und Frauen hier tatsächlich auch so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Naja, muss man nicht unbedingt sagen, gleichberechtigt, weil ich sehe immer noch Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wo zum Beispiel Familienrechte geht, ich sehe die Frauen, die unterdrückt sind von der Seite ihrer Männer, aber trotzdem Familiengericht sagt nein, zum Beispiel Verhältnis zwischen Mann und Frau sollte immer noch stehen bleiben, weil das ist grundsätzliche Themen. Oder wo bei Arbeitsverdienst geht. Frauen verdienen immer noch niedriger als die Männer.
Für die gleiche
dann
Arbeit.
Kann man nicht, ja, dann kann man nicht sagen, okay, alles ist, oder die Chancen sind alle gleich. Aber mittlerweile ist viel, die starke Demokratie hier ist so größer als bei uns in Afghanistan. Oder Chancen sind ja hier besser.
Die Ausgangssituation, ne? Ja. Jetzt arbeiten Sie für den Flüchtlingsrat in Schleswig-Holstein. Wie sind Sie denn zu dieser Arbeit gekommen und wie muss man sie sich vorstellen? Was genau machen Sie?
Also, als im 2021 Afghanistan vom Taliban übernommen wurde, dann hatte ich immer in mir drin Sehnsucht nach Hilfe, die anderen zu helfen, aber mir waren die Hände gebunden und ich konnte nichts machen. Ich habe Tage und Nächte immer daran gedacht, wie kann ich die Menschen dort helfen oder meinen Beitrag zu ihnen leisten. Und irgendwo habe ich nur kurz gelesen, okay, Flüchtlingsrat in Kiel sucht nach einem Mitarbeiter oder nicht Mitarbeiterin, wo in Afghanistan-Projekt auch mitmacht. Und dann habe ich mich beworben und glücklicherweise habe ich die Stelle bekommen, wo ich auch viel emotionale Geschichte gelesen und gehört habe.
Nehmen Sie uns mit in eine der emotionalen Geschichten, wie Sie Menschen aus Afghanistan in Schleswig-Holstein helfen konnten, die natürlich glücklich waren darüber, dass sie auf Sie getroffen sind, die eben auch aus Afghanistan kommt.
Ja, das wissen Sie, das ist eine glückliche Seite, wenn man die andere hört und auch Mitleid mit ihnen hat und sie müssen sich auch nicht gleichzeitig rechtfertigen und dir erzählen, wieso das ist alles bei ihnen schlimm oder wieso können sie das nicht durchhalten. Sie können einfach sagen, ich bin in Gefahr und du verstehst, als eine Frau oder als ein Mensch, das in Afghanistan schon gelebt hatte. Und das ist auch eine gute Verbindung zwischen uns.
Haben Sie vielleicht, also ich meine, das sind ja natürlich alles Geschichten ohne Namen, natürlich alles anonymisiert, bleibt es ja auch. Aber haben Sie vielleicht trotzdem eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat? Eine Person, eine Familie, jemanden, um den Sie sich oder die Sie sich gekümmert haben, wovon Sie uns erzählen können?
Tatsächlich, es gibt so von solchen Fällen viele, aber eine lebt in mir drin und wurde ein Teil von mir und von meiner Persönlichkeit. Die Familie oder beziehungsweise eine Frau aus Afghanistan hat mir geschrieben und nach Hilfe gerufen. Und diese Frau war schon mal als Lehrerin in Afghanistan tätig und hatte die anderen Frauen bei ihren Männern irgendwie geholfen. Und die Frau wurde durch Taliban so bedroht und auch hatte so schlimme Sachen erlebt. Der Mann wurde entführt. Die Söhne mussten aus dem Land raus. Die Söhne, einer ist immer noch gefährdet in Iran. Andere wurde durch Grenzen in der Türkei von Polizeiwache erschossen und die Mutter tatsächlich weiß von zweiter Sohn nicht. Und sie ist allein mit einem 15-jährigen Mädchen zu Hause und hatte vorletzte Woche mich angerufen und sagte, hier ist sehr schlimm. Ich hatte diese Hijab komplett. Ich und meine Tochter mussten wir kurz rausgehen, etwas zum Essen einkaufen. Und dann haben die Taliban vor uns gestanden und sagten, sie müssen nicht raus. Sie haben keine Männer als Begleitung. Eine Frau ohne Begleitung darf nicht hier sein. Und dann sie sagten, was sollen wir tun? Keinen Platz zu Hause und wir dürfen auch zu essen und etwas zu trinken kaufen, auch nicht rausgehen. Was sollen wir jetzt tun? Und ich war ahnungslos. Ich sagte, ich habe alle möglichen Wege gegangen und bis jetzt warte ich auf wie sie auf eine Antwort. Und ja, solche Geschichten, wenn du keine Antwort von sie hast, sie sind so emotional voll und andererseits auch sehr, macht man nur depressiv.
Ja, frustrierend, weil sie dann nicht weiterkommen, so wie sie gerne würden, vermutlich. Aber nur zum Verständnis, ich würde es gerne noch mal ganz kurz nachhaken. Sie kümmern sich um Geflüchtete aus Afghanistan in Deutschland, aber auch vor Ort. Also Sie haben offenbar Kontakt zu dieser afghanische Frau, von der Sie gerade sprachen, lebt ja in Afghanistan. Das heißt, Sie kümmern sich sowohl um Afghaninnen und Afghanen hier, als auch in der Heimat.
Auf jeden Fall. Ist so unser Projekt. Am Anfang wollten wir nur hier Afghanen, die hier in Schleswig-Holstein leben, helfen, bei ihren Asylprozesse, ihre Familienprobleme oder Vernetzung von Afghanen hier in Schleswig-Holstein. Aber ein Teil von unserer Arbeit war immer noch Evakuierung aus Afghanistan. Mittlerweile gibt es keine Evakuierung mehr, aber Aufnahmeprogramm oder beziehungsweise Bundesaufnahmeprogramm und wir kümmern uns in diesem Bereich.
Und die Menschen können sich direkt an Sie wenden, weil die Ihre Nummer, Ihre E-Mail, Ihre Kontaktdaten haben.
Auf jeden Fall.
Wie funktioniert das? Gibt man das Freunden weiter und die geben es wieder Freunden weiter?
Das ist ganz genau in Afghanistan so. Wenn du eine E-Mail-Adresse gefunden hast, dass du tatsächlich Hilfe bekommst oder kannst du weiter deine Geschichte erzählen, dann kannst du weiter in Freundskreise gehen und sagen, hey, hier habe ich Hilfe bekommen, da kannst du auf dich melden. Und so können viele Afghanen in Afghanistan uns tatsächlich kontaktieren.
Das klingt, als sei die Schwelle, das auch zu tun, sehr niedrig. Können Sie das irgendwie nachvollziehen, ob es da nicht vielleicht doch manchmal Menschen gibt, die sagen, ha, wirklich, ist in Deutschland, kenne ich doch gar nicht, kann ich da wirklich vertrauen? Ist das immer so einfach? Wird diese Hilfe direkt angenommen oder sind da doch vielleicht hier und da so ein paar Berührungspunkte?
Bei manchen, dass sie erlebt hatten oder beziehungsweise ihre Familien hier diese Kontaktdaten ihnen gegeben haben, das ist einfach. Aber es gibt immer Punkte oder diejenigen, die ihre Fälle mit Unsicherheit uns schreiben. Und in diesem Fall werde ich sie anrufen und nachfragen, hier bin ich, eine Frau bin ich. Ich bin aus Afghanistan hierher gekommen. Ich kenne das Land und sie können mir nicht vertrauen. Oder die Daten, die sie schicken, bleiben bei uns sicher. Wir werden sie nicht irgendwo benutzen. Und dann, wenn sie verstehen, okay, die Nummer ist von Deutschland und die Dame kann auch Deutsch reden und auch Persisch, dann sie werden auch beruhigt.
Und auf der anderen Seite kümmern Sie sich um Afghaninnen und Afghanen hier in Deutschland. Sie haben gesagt, Familienprobleme, Zusammenhänge, Netzwerken, aber auch Behörden. Wie empfinden Sie den Gang zu den Behörden? Sie begleiten ja sicherlich den einen oder die andere und können dabei helfen und unterstützen?
Die Begleitung direkt nicht, aber wir sind bei Rat und Tat immer dabei. Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich an uns verlassen. Wir sind dabei, wir werden uns um Sie kümmern. Es gibt aber immer noch die Punkte, dass man sagt, okay, man kann bei Behörden nicht weitergehen. Zum Beispiel Passbeschaffung von Afghanen. Das ist unmöglich momentan, aber trotzdem eine oder andere Behörde sagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Sie müssen irgendwie nachweisen, wieso sie keinen Pass beschaffen können.
Die Identität anders nachweisen.
Ja.
Ja.
Und das ist manchmal so problematisch, weil es gibt keine weiteren Nachweise. Außer ein Bericht von Botschaft, dass sie schreiben, momentan gibt es keine Passbeschaffung und wir können auch kein Passe oder Nationalkarte oder so etwas Afghanen geben.
Ich frage mich immer, was passiert denn dann schlussendlich? Weil wenn man etwas nicht nachweisen kann, heute und morgen, dann kann man das ja auch übermorgen nicht. Wie enden diese Geschichten?
Es gibt mittlerweile auch Urteilen, dass sie sagen, wenn die Afghanen zum Beispiel alle oder beziehungsweise alle Menschen oder Geflüchtete sich bemühen haben und keinen Nachweis trotzdem gefunden haben, diese Bemühung zählt und kann Behörde selbst entscheiden, was sie mit dem Fall machen können. Aber das ist eine individuelle Entscheidung. Jeder kann für sich alles Mögliche entscheiden. Manche akzeptieren man nicht.
Und schließlich geht es auch um die Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention und man dann eben auch die entsprechende Anerkennung und das Papier der Anerkennung durch den UNHCR hat. Frau Ahmadi, wenn wir heute Nachrichten aus Afghanistan hören, dann stehen an erster Stelle die Unterdrückung von Frauen und Mädchen, die Möglichkeit oder das Gegenteil, die Unmöglichkeit, Bildung über ein gewisses Alter hinaus zu bekommen und man tatsächlich weiß, dass die Taliban die Menschen dort nicht nur unterdrücken und foltern, sondern die Entwicklung von Frauen nicht zulassen. Was ist Ihr Eindruck und was hören Sie aus Afghanistan von denjenigen, mit denen Sie Kontakt haben? Wie sieht das Leben aus?
Gute Frage, weil hier gibt es so viele verschiedene Berichte. Viele von ihnen werden nicht offiziell oder in einem offiziellen Kanal auch offensichtlich, aber es gibt tatsächlich diese Punkte, dass man sagt, okay, als eine Frau darf man in Afghanistan überhaupt leben, weil zum Beispiel vor zwei Wochen die Taliban waren bei einem Klinikum. Sie wollten Klinikum zumachen, weil dort die Männer oder beziehungsweise ärztliche oder männliche Ärzte die Patientinnen behandelt hatten. Oder sie sagten, diese Behandlung geht es nicht. Eine Frau sollte nur von Frauen untersucht werden und Männer sollten keine Patientinnen haben. Und wo sind Ärztinnen? Sie wurden vor zwei Jahren nach Hause geschickt. Und jetzt ist die Frage, als eine Frau, darf ich keine Bildung bekommen? Darf ich in öffentlichen überhaupt nicht ohne männliche Begleitung kommen? Ich darf nicht so shopping gehen. Was soll ich machen? Jetzt, was als Gesundheit aufzählt, bin ich auch daran verbot. Was geht es weiter? Oder was können die Frauen hier machen? Sie müssen nur eine Nachfolge bringen und nichts weiter. Im Zuhause bleiben, nur diese Wände sehen, das ist so schlimm. Ich habe mich mit diesem Thema so beschäftigt und sagte mir, okay, jetzt kommt die Frage, als eine Frau bin ich ein Mensch, was vor 500 Jahren in Europa gestellt wurde. Die Frauen sind Menschen und jetzt in Afghanistan, wir gehen immer vor, statt vorwärts zu gehen, sind wir immer rückwärts.
Das heißt, nicht nur die humanitäre und menschenrechtliche Situation in Ihrem Land ist eine Katastrophe, sondern auch die Antworten, die man von außen geben kann, die Hilfestellung, die man von außen geben kann, ist jeden Tag eine neue Herausforderung, weil man eben beispielsweise ein Klinikum schließt, aber gleichzeitig verbietet, dass Frauen Medizin studieren, um Ärztin zu werden. Da gibt es einen Kreislauf, der nicht funktioniert.
Auf jeden Fall. Jetzt stellt sich die Frage, als ein Mädchen darf ich keine Schule besuchen. Wer sollte ich später als Lehrerin in einer Grundschule bei Mädchen arbeiten? Und wenn die Mädchen keine weiter als sechste Klasse weiter nicht schulen können oder beziehungsweise zur Schule gehen dürfen. Wer wird später eine Ärztin werden? Wer sollte die Frauen untersuchen? Und wenn keine Ärztin, keine Lehrerin, keine Schülerin gibt in diesem Land, dann die Frauen, eine Hälfte von der Gesellschaft sollten nur in einer Unterkunft namens Haus bleibt, nur Nachfolge auf der Welt bringt, und wenn es auch stirbt, ist alle andere egal.
Eine gesellschaftliche Sackgasse.
Auf jeden Fall.
Wie schauen Sie denn in die Zukunft Ihrer Heimat darüber hinaus?
Ich sehe keine Chance für die Frauen in dieser Gesellschaft. Wir haben 20 Jahre lang gekämpft gegen männliche Mehrheiten, aber jetzt haben wir unsere Rechte nach und nach im Laufe drei Jahre alles fast verloren. Und diese Rechte kann man auch nicht einfach bekommen, weil diejenigen, die auch Demonstrationen gemacht haben, sind immer noch im Gefängnis von Taliban und man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Sind sie überhaupt am Leben oder sind sie schon tot?
Wie oft oder wie sehr fühlen Sie sich denn machtlos und verzweifelt angesichts dieser Situation? Sie haben es ja selber gerade gesagt, so viele Jahre Kampf und alles zunichte gemacht innerhalb kürzester Zeit wieder auf Null beziehungsweise rückwärts. Was macht das mit Ihnen innen, mit Ihrem afghanischen Herzen?
Dieses Frustrationsgefühl ist so hoch, man kann das nicht beschreiben. Ich habe tatsächlich, als ich mit Klinikum geholt hatte, war ich so berührt und dann sagte es mir, okay, was kann man? Im Land können die Frauen nicht. Im Ausland können wir auch nicht. Was gilt? Wie kann man ihnen helfen? Oder es gibt keine Möglichkeit. Oder sehe ich jetzt momentan keine Möglichkeit? Man kann nicht auch erwarten, dass die anderen Länder kommen und alle Frauen aus Afghanistan wegnehmen. Das ist auch unmöglich. Immer noch ist Afghanistan ihr Land. Sie sollen in einem Land bleiben und Sicherheit bekommen. Aber wahrscheinlich gibt es Druckmittel, dass die Taliban sich rückwärts machen und Frauen ihre Rechte wieder bekommen. Aber ich weiß nicht. Ich bin fassungslos.
Und der Versuch, zumindest die humanitäre Situation zu verändern, dafür zu sorgen, dass Lebensmittel da sind beispielsweise und man sie auch einkaufen darf, wenn man das möchte, der ist dann das Minimum an Hilfe und an Unterstützung, die man diesem Volk dann von außen noch geben kann.
Das könnte ein möglicher Weg sein, aber es kann nicht für immer auch hilfreich sein. Für langfristig brauchen wir einen anderen Plan. Kurzfristig können wir uns auf diesem Weg verlassen und sagen, okay, mindestens für erstes 2 Jahre machen wir so, aber dann sehen wir eine andere Möglichkeit. Aber diese andere Möglichkeit ist auch jetzt momentan schwierig zu finden.
Was sind die dringendsten Anforderungen der Hilfe und Unterstützung für Afghaninnen und für die Menschen in Afghanistan? Was sind die dringendsten Anforderungen für die Menschen in Afghanistan an Hilfe und Unterstützung aus Ihrer Sicht?
Neben dieser Rechte, dass man auch anfordert und irgendwie nie bekommen kann, es gibt auch tatsächlich die Familien, die unter Druck sind, weil die keine Arbeitsstelle mehr haben oder beziehungsweise wurde ihre Stelle von Talibans Mitgliedern besetzt und sie mussten nach Hause gehen und jetzt, weil sie keine Arbeitsstelle haben, verdienen sie auch nicht und dann können sie sich auch keine Lebensmittel zum Beispiel leisten. Das ist die erste Sache, dass man irgendwie in Lebensmittel zu Seite stellen kann. Aber es gibt noch weitere Tatsachen, zum Beispiel Bildung. Das sollte Bildung für alle gleich gelten. Viele Frauen sagen, wir brauchen keine Lebensmittel. Man kann mit niedrigen Lebensmitteln auch weitergehen, aber ohne Bildung. Ohne unsere Rechte, das Leben ist von uns vorbei. Wieso sollen wir leben, wenn wir keine Zukunft haben?
Was können wir denn als Gemeinschaft beitragen von außerhalb, um die Verhältnisse zu verbessern, um irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels, ein Lichtblick zu ermöglichen?
Das wäre wahrscheinlich auch schlau, wenn man sagt, okay, wir akzeptieren Talibans Regime als eine Regierung nicht. Diese Unanerkennung macht ihnen in ihre eigene Land sozusagen wie ein Gefängnis in einem Land. Und sie können keine Importe und Exporte mit anderen Ländern haben. Aber das ist auch schwer zu verhindern, weil zum Beispiel Iran oder China wollten unbedingt Beziehungen mit Taliban haben. Und diese macht die Lage für Frauen auch schwieriger. Weil andererseits hoffen wir, bitte akzeptieren dieses Regime als eine Regierung nicht. Andererseits, manche Länder sagen, unsere Beziehungen ist uns wichtiger, egal was im Land passiert. Wir machen, was wir für bestens halten. Und das ist nicht akzeptabel aus meiner Sicht.
Frau Ahmadi, ich würde gerne, obwohl ich vermute und fürchte, dass es so viele positive Aspekte, die man hervorheben könnte, nicht gibt, aber trotzdem gerne danach fragen, weil ja viele Menschen wie Sie sich engagieren und versuchen, die Verhältnisse zu verbessern von außen und von innen. Wo gibt es denn Punkte, die man vielleicht positiv unterstreichen könnte bei den Entwicklungen, trotz all dem Leid?
Ich kann tatsächlich sagen, diese Spendeaktion, dass wir zum Beispiel vor kurzem ins Licht gerufen haben, wäre auch eine Möglichkeit, Bildung in Afghanistan aktiv zu machen, weil es gibt manche Organisationen, wie zum Beispiel Frauenverein von Hamburg, dass die sich bei Bildungsbereich der Frauen immer noch engagieren. Sie bemühen einige Schulen von die Schülerinnen offen zu halten. Andererseits auch die Ärzte ohne Grenzen sind immer noch in Afghanistan tätig und kann man auch sie immer noch unterstützen und dann die Frauen bei dieser Gelegenheit zu ihnen schicken.
Und das gilt natürlich auch für den UNHCR, der ja auch die ganze Zeit im Land geblieben ist und nach dem Motto Stay and Deliver, also dort bleiben und die Projekte, soweit man kann, fortführen. Dazu beispielsweise auch Bildungsprojekte für Mädchen, soweit man kann, dann auch tatsächlich umzusetzen.
Auf jeden Fall.
Die Situation, wenn man sich das Land anguckt, ist eine wirklich geprägt von einem Terrorregime, von Menschen, die dort die Macht übernommen haben und letztlich jede menschenrechtliche Situation, aber auch humanitäre Situation in diesem Land zerstört haben. Wie ist es mit den Menschen, die hier angekommen sind, die Sie begleiten, die der Flüchtlingsrat begleitet und denen die Möglichkeit gegeben werden soll, hier eine neue Lebensperspektive zu entwickeln? Haben Sie da das Gefühl, dass das weiterhelfen kann und sehr konkret auch weiterhilft den Menschen?
Auf jeden Fall. Diese Tatsache, was wir machen im Flüchtlingsrat allgemein, ist die Sache oder die Tatsache, die Menschen davor dankbar sind. Sie haben hier Sicherheit bekommen, viele von ihnen können am Anfang nicht vieles machen, weil sie sind immer noch psychisch belastet von allem, was sie in Afghanistan erlebt hatten. Aber mittlerweile sie bemühen sich, hier integrieren zu lassen. Und das ist auch die Tatsache, dass sie immer noch bereit sind, sich zu entwickeln. Und man sieht von ihnen, und wenn man ihr Engagement sieht, dass sie so stark geprägt sind, sich in dieser Gesellschaft aktiv zu machen, man wird auch berührt und dann sagt, okay, ich werde alles machen, dass du auch erfolgreich wirst. Und hier auch ist alles Chancen offen. Du kannst alles Mögliche machen. Ohne nachzudenken, bist du eine Flüchtlinge oder bist du ein hier geborener Deutscher? Und das ist auch die Tatsache, dass man sagen soll, hier ist alles die Bestens.
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit hier in Deutschland am meisten?
Bei Menschen immer dabei zu sein, Menschen zu helfen, wahrscheinlich, und bereit zu sein, ihnen zu helfen und andererseits ein offenes Ohr bei ihnen zu haben, damit sie sagen, okay, hier ist meine Geschichte. Wahrscheinlich bei Finnen kann ich auch nicht zum Beispiel etwas Besonderes machen, aber wenn sie hören, dass jemand ist bereit, ihre Geschichte zu hören, dann sie werden auch getröstet und sie fühlen sich auch erleichtert.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, das Zuhören können, das Wertschätzen und tatsächlich auch das Erfahren, welchen Herausforderungen Menschen, die von Afghanistan bis zu uns es geschafft haben auf der Flucht, was sie tatsächlich erlebt haben. Und wenn sie sagen, dass sie besonders beeindruckt, mit welchem Nachdruck und mit welchem Elan diese Menschen ihr Leben in die Hand nehmen wollen, dann ist natürlich auch ihre Arbeit eine, die unheimlich wichtig ist, und der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und die Flüchtlingsräte überhaupt in Deutschland leisten hier ja großartige Arbeit auf dem Weg, um den Menschen zu ermöglichen, ihr Leben selbst wieder in die Hand nehmen zu können.
Das ist Tatsache.
Und ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Das Schlusswort wollte ich eigentlich jetzt Frau Amadi geben. Was glauben Sie, sind für Sie so die wichtigsten Punkte und Herausforderungen, wenn wir an Afghanistan denken, wenn wir aber auch an Deutschland denken und die Menschen, die hier ankommen, um bei uns Schutz und Sicherheit zu suchen?
Wenn ich nur an Afghanistan denke, denke ich nur an Frauenrechte und diese Hindernisse. Wenn ich mich nur in Deutschland fühle und sage, okay, denk nur an Deutschland, dann sage ich mir, du bist jung, du hast einen Weg, du kannst schaffen. Alles Mögliche, was du in deinem Kopf bisher vorgestellt hast. Alle deine Träume können wahr werden, wenn du dich nur bemühst. Und das ist tatsächlich auch so. Bis jetzt habe ich geschafft, im Flüchtlingsrat zum Beispiel arbeiten. Ich habe geschafft, ein Studium anzufangen. Doch nicht geschlossen, aber ich werde bald ein Masterstudium abschließen. Und das ist auch die Tatsache, hier kann man alles erreichen. Ohne nachzudenken, bin ich gut genug für diese Arbeitsstelle oder muss ich für diese Arbeitsstelle etwas als Preis leisten oder geben, ohne alles Mögliche du schaffst.
Marcia Amadi, das ist ein Schlusswort, was Mut macht. Was Mut macht für all diejenigen, die zu uns gekommen sind, was Verantwortung auslöst bei all denjenigen bei uns in der Zivilgesellschaft, die bereit sind zu unterstützen und zu helfen, um Menschen Schutz und Sicherheit zu geben, die sie in ihrem Land sowie in Afghanistan eben nicht mehr erhalten können. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank von Ihnen auch für diese Gelegenheit.
Danke auch von mir, Marcia Amadi vom Flüchtlingsrat in Schleswig-Holstein.
Dankeschön.